Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Ich kann mich ja noch an eine Zeit erinnern, da hat es die ersten Trainerentlassungen in der Bundesliga im Dezember oder im Januar gegeben. Aber wir haben Ende September und es geht schon richtig rund. Habe die Ehre, hier ist der Sportcheck, ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Geh mal kicken.
Die Fußball-Bundesliga.
Der Blick auf den fünften Spieltag mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter zu finden unter @cc_eckner. Servus.
Servus.
Und mit Marathon-Ram. Marathoni Ramoni. Christopher Ram von mirsanroth.de auf Twitter @ramc. Hallo.
Habt die Ehre.
Christoph, was nimmst du mit in die Woche von diesem Wochenende und erzähl mir jetzt nichts von Wadenkrämpfen aufgrund des Berlin-Marathons, du Verrückter.
Ich nehme mit, dass wir einen relativ durchschnittlichen Bundesligaspieltag gesehen haben. Gerade wenn ich jetzt so den frühen Sonntagnachmittag in Erinnerung rufe oder auch das Topspiel am Samstagabend. Es war viel Durchschnitt zu sehen. Relativ viele Mannschaften auf Augenhöhe und sehr, sehr späte Tore. Das ist eigentlich so mein Fazit des Spieltags. Also relativ wenig im Vergleich jetzt zu den anderen Spieltagen, die wir vorher hatten.
Waren auch nur zwei Spiele mit zwei Toren Abstand. Dortmund-Freiburg 3-1 und Gladbach gegen Ingolstadt 2-0. Sonst zwei Unentschieden und alles andere mit einem Torabstand. Und wie du gesagt hast, ja, teilweise auch späte Ausgleichstreffer oder eben späte Siegtreffer. Konstantin, was nimmst du mit?
Ich bin der Meinung, dass man erste Halbzeiten ab sofort abschaffen sollte. Da passiert eh nichts. Können wir auch ein bisschen kürzen. 45 Minuten ist TV-freundlicher.
Eine radikale Regeländerung, die du vorschlägst.
Ja, radikale Regeländerung.
Aber was ist dann, wenn die Mannschaften in der zweiten Halbzeit, die ja dann die erste ist, so spielen wie sonst in der ersten?
Dann gibt es Elfmeterschießen.
Okay.
Umgehend. Wir brauchen Sieger.
Also du sagst schlechte erste Halbzeiten an diesem Wochenende.
Nicht nur an diesem Wochenende, insgesamt in dieser Saison bisher viele erste Halbzeiten, die sehr, sehr schleppend vorangehen. Und deshalb glaube ich, dass wir die einfach abschaffen sollten. Oder wir sollten die kürzen, vielleicht noch 20 Minuten erste Halbzeit und dafür dann eben 70 Minuten zweite Halbzeit. Irgend sowas. 65 Minuten zweite Halbzeit. Ja, keine Ahnung. Irgend sowas. Ich weiß nicht, irgendeine Regeländerung wäre vielleicht ganz angebracht, um ein bisschen Schwung reinzubringen in die müden Knochen der Bundesligaspieler. Denn irgendwie kommen die nicht so richtig aus dem Quark, wenn die dann auflaufen zunächst. Deshalb. Ansonsten, ich habe kein ernsthaftes Fazit. Wir können weitermachen.
Man merkt's. Lasst uns doch heute mal einen aktuellen Schwerpunkt setzen. Was könnte man nehmen? Bayern Dortmund haben wir schon gemacht. Machen wir nochmal HSV heute. Aus aktuellem Anlass. Was sagt ihr dazu?
Ja,
sollen wir es besprechen? Also, ich fände es ganz witzig, wenn wir einfach echt, ich fände es ganz gut, wenn wir tatsächlich auch wirklich über das Sportliche, was zuletzt passiert ist und was in Zukunft vielleicht unter Gisdol dann passieren könnte. Klar, Labbadia ist weg, Gisdol ist da, die da mitbekommen, geht drunter und drüber beim HSV. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir dafür opfern können, sollen, müssen, denn das ist ja jetzt in den letzten Jahren schon öfter zu verfolgen gewesen, dass bei dem Club irgendwas nicht stimmt und ja, Christopher wird ja irgendeinen Grund haben, dass es dann doch immer wieder Unruhe gibt beim HSV.
Ja, natürlich, es ist, glaube ich, relativ schwer, das natürlich jetzt auch im Rahmen unserer relativ kleinen Sendung, die wir auch ein bisschen knackig halten, wirklich alle Aspekte halt abzureißen. Ich glaube, medial wurde der Hauptaspekt Kühne, also die Kombination Kühne, Beiersdorfer, Labbadia schon relativ stark durchdiskutiert. Deswegen würde ich mich vielleicht eher mal so ein bisschen darauf beschränken, was denn jetzt taktisch jetzt falsch gelaufen ist, vielleicht beim HSV im Anfang dieser Spielzeit. Und nehmen da vielleicht mal jetzt auch als Bezugspunkt das Spiel HSV gegen Bayern, das ziemlich ähnlich war wie Leverkusen HSV, das waren so zwei Spiele gegen die Top-Mannschaften, wenn man das mehr oder weniger so formulieren will. Und es war eigentlich ziemlich auffällig, dass der HSV oder unter Labbadia eigentlich sehr, sehr stark von dem Pressing lebt. Also es ist einfach eine Pressing-Mannschaft, die ein sehr fokussiertes Mittelfeld-Pressing spielt und die dann aber im Gegensatz vielleicht zu Ingolstadt oder Leverkusen, die man vielleicht so von der Spielidee so ein bisschen in die gleiche Kategorie stecken will, dann schon spielerisch einfach ein paar Defizite hat. Gerade was so die Umschaltbewegungen angeht, was aber auch das Vertikalspiel dann angeht, also je nachdem, wo der Ball gewonnen wird, tut sich die Mannschaft doch relativ schwer, den Ball dann strukturiert nach vorne zu tragen. Also sei es jetzt, sie gewinnen den Ball in der Abwehr, dann fehlt einfach die individuelle Klasse in der Innenverteidigung mit Giroud und Spajic, den Ball dann, ja, ich sag jetzt mal, mehr als nur Bundesliga durchschnittlich nach vorne zu tragen, aber jetzt auch im defensiven Mittelfeld, wenn jetzt irgendwie im Zuge des Mittelfeldpressings dann der Ball irgendwie gewonnen wird, dann fehlt dann einfach vielleicht auch die Klasse bei der Kombination Holpi, Ekdal, jetzt gegen Bayern war es jetzt Jung, der gespielt hatte, um dann auch zum Beispiel die Flügelspieler gut einzusetzen. Da ist man halt dann ebenfalls vielleicht auch nur durchschnittlich besetzt und dann führt das eigentlich dazu, und das ist vielleicht so ein Kernaspekt, unter dem Labbadia eigentlich in seiner ganzen Zeit gelitten hat, in dieser zweiten Amtszeit jetzt beim HSV, dass der HSV einfach zu wenig Tore schießt. Und das ist dann, glaube ich, auch das Hauptproblem. Also sie können gutes Pressing spielen, das hat man auch gesehen, waren da jetzt auch gegen viele Mannschaften, außer jetzt gegen Leipzig, als sie dann wirklich gnadenlos eingebrochen sind und wirklich mal eine rabenschwarze halbe Stunde hatten, waren sie jetzt ja nie so wirklich vollkommen unterlegen in diesen ersten 5 Spielen. Aber es fehlt einfach auch an den einerseits Torchancen, die sie hier spielen, und wenn sie die Torchancen haben, dann auch schlussendlich an den Toren. Jetzt sind sie gegenwärtig bei 2 Toren aus 5 Spielen. In der Vorsaison war es unter Labbadia knapp 40, das heißt auch nicht mehr als ein Tor pro Spiel, und das ist, glaube ich, das Hauptproblem dann, oder dem das gesamte Spiel des HSV gelitten hat. Und da haben dann vielleicht auch hundertprozentig die Einkäufe dann nicht so gegriffen, aber das ist vielleicht dann auch eine Sache, die dann wieder einen anderen Aspekt dann nochmal aufgreift, wie der ganze Kader dann zusammengestellt wurde.
Da frage ich mich ja, Konstantin, immer, warum man jetzt beim HSV den Anspruch hat, ja, besser zu sein als graues Mittelfeld, wenn es halt die letzten Jahre nicht so gelaufen ist. Und wenn man sich den Kader anschaut, das tut sich ja da von Saison zu Saison nicht wirklich was. Jetzt derjenige, der am meisten überzeugt hat, fast schon bis jetzt in dieser Saison, ist Bobby Wood. Das ist ein Neuzugang, ist gekommen aus der zweiten Liga, hat zumindest schon getroffen. Aber sonst, wenn ich mir jetzt auch die Startformation gegen die Bayern anschaue, ist es halt schon, ja, ähnlich, teilweise gleich mit dem, was da in den letzten Jahren halt aufgelaufen ist. Da hat es ja auch nicht geklappt.
Ja, das ist eigentlich sehr schwer, jetzt auf einen Nenner zu bringen, warum der Anspruch beim HSV so groß ist, aber man kann natürlich verschiedene Faktoren anführen. Die Stadt an sich, Hamburg natürlich, oder die Hamburger selber, ganz, kann ich auch vollkommen nachvollziehen, sehen sie natürlich schon als eine große, als Metropole, als eine Weltstadt mehr oder weniger. Der HSV selber sieht sich als großer Verein aufgrund der Tradition, auch aufgrund der doch vergleichsweise großen Anhängerschaft. Und die Macher beim HSV sind auch allesamt oder fast allesamt eher Persönlichkeiten, die nach großem Streben und vielleicht nicht unbedingt die Demut so gepachtet haben. Das ist ein Zusammenspiel, das einerseits schon mal Druck auf Trainer und Mannschaft ausübt, weil natürlich irgendwo immer gefordert wird, dass der HSV sich ja mehr oder weniger in der Nähe der Topclubs zumindest zu platzieren hat. Eigentlich ja irgendwo mit den ganz Großen auf Augenhöhe sein sollte. Gut, jetzt hat man natürlich nach vielen Jahren und nach ganz knappen Saisons, wo man fast abgestiegen wäre und noch in der Relegation es rumgerissen hat. Natürlich hat man gemerkt, dass es nicht ganz so realistisch ist aktuell, aber trotzdem besteht weiter nach eben einer Saison, die ja mehr oder weniger geräuschlos, möchte ich es nicht sagen, aber die schon eher leise für HSV-Verhältnisse ablief. Dann ist natürlich der Anspruch wieder da bei einigen, dass man ja wieder nach oben streben sollte und eigentlich dahin gehen oder dahin streben sollte, wo der HSV eigentlich nach Ansicht vieler Macher und vielleicht auch vieler Fans oder zumindest einiger Fans hingehört. Gut, du hast es erwähnt, die Mannschaft ist nicht so qualitativ hochwertig, dass man wirklich jetzt erwarten kann, dass der HSV jetzt Fünfter wird in dieser Saison. Labbadia ist kein Trainer, den ich sehe, in dem ich etwas sehe, dass er womöglich eine Mannschaft dahin führt und ganz oben etabliert. Er ist jemand, der kann eine Mannschaft stabilisieren, aber nicht unbedingt weiterentwickeln. Also auch das hat man wiederum etwas gemerkt. Die Transfers und die ganze Gemengelage im Club selber ist sehr diffus und auch sehr kompliziert. Also es ist nicht unbedingt so, dass dieser Verein ganz normal funktioniert, sondern da viele Faktoren hineinspielen, die vielleicht auch für den Außenstehenden und vielleicht auch für den Fan verborgen bleiben. Und das spielt immer eine Rolle, auch hier gerade beim HSV in diesen Tagen. Also die Transfers, die am Ende getätigt werden, sie müssen nicht unbedingt daran festgemacht werden, dass das genau die Spieler waren, die der Vorstand oder die Macher, die sportlich Verantwortlichen wirklich als perfekte Kandidaten angesehen haben. Da gibt es noch ganz andere Faktoren, aber darauf brauchen wir jetzt nicht unbedingt so einzugehen. Da würden wir dann auch ein bisschen zu spekulativ werden, wenn wir jetzt die einzelnen Faktoren herausgreifen. Aber zumindest soll man im Auge behalten, dass das auch beim HSV eine Rolle spielt. Alles in allem hat man dann einen Kader, der weiter in einem Flickenteppich ist. Das ändert sich eigentlich seit Jahren nicht. Man ist auch da ein bisschen in der Spirale dann drin, weil man kann natürlich jetzt auch nicht die halbe Mannschaft rausschmeißen, weil wo soll dann die neue Mannschaft herkommen, weil man ja doch auch Probleme hat, trotz gewisser finanzieller Ressourcen neue Spieler zu holen. Also der HSV ist an gewissen größeren Namen ja immer wieder interessiert, sei es jetzt eben auf dem Spielermarkt selber. Dann gibt es auch die Gerüchte eben mit Nagelsmann und Reschke. Heißt, auch daran sieht man, dass wirklich dieser Anspruch da ist, mehr zu sein als eben nur der 10., 11., 12., der womöglich, wenn's blöd läuft, wieder in den Abstiegskampf reinrutscht und eben nicht so mehr in Richtung Champions-League-Ränge, Europa-League-Ränge strebt. Also insgesamt diese ganze Mischung, die ich jetzt so ein bisschen versucht habe aufzudröseln, wie gesagt, sehr diffus und auch nicht unbedingt einfach, das jetzt in wenigen Sätzen so komplett darzustellen, aber diese ganze Gemengelage erschwert es. Und aus sportlicher Sicht, wie gesagt, Labbadia, jemand, der nicht unbedingt weiterentwickeln kann, die Mannschaft hat ihre, oder der Kader selber hat Limits, die muss man einfach beachten. Und dann ist es auch nicht so verwunderlich, dass eben der HSV zum Saisonstart wieder in eine kleine Krise reinrutscht und jetzt eben wieder einmal die Reißleine zieht, was die Trainerposition anbelangt, weil das ist ja das Einzige, was man jetzt während einer des laufenden Spielbetriebs eigentlich tun kann. Man wird vielleicht versuchen, im Winter nochmal nachzurüsten. Da gibt es auch Möglichkeiten, wobei, wie gesagt, nicht unbedingt so einfach die Transferaktivitäten des HSV, auch wenn vielleicht Geld da ist oder zumindest Investitionssummen reingeschossen werden könnten in den Verein. Also ja, wird es womöglich, und es ist nicht unbedingt unrealistisch, womöglich wieder eine Saison, die doch von sehr viel Lautstärke geprägt wird. Wenn wir mal bei dem Bild bleiben, die letzte Saison verlief sehr ruhig, verlief eher so im heimischen Wohnzimmer. Könnte sein, dass diese Saison hier wieder dann eher in der Rockhalle stattfindet und sich die Leute gegenseitig etwas anschreien werden. Und der HSV womöglich auch wieder ums Überleben kämpft. Was im Überleben, damit meine ich eben den Nichtabstieg. Kann gut sein. Gisdol als neuer Trainer, können wir darüber sprechen, halte ich für keine schlechte Lösung. Ist aber auch keiner, wo wahrscheinlich der langfristig jetzt den HSV irgendwie in eine Bahn bringen kann, wo man dann wieder dahin kommt, wo man hin möchte eigentlich.
Aber also, vielleicht ja. Einen Schritt vorher noch, das Spiel gegen die Bayern war jetzt nicht so schlecht, man hinten raus verloren, fast die letzte Aktion, einigermaßen gut gehalten. Da ist das Erste, was wir vielleicht, bevor wir über Gisdol nochmal genauer dann sprechen, das Erste, was wir vielleicht nochmal ansprechen müssen, ja, es hat auch das Zeichen, dass da wieder gegeben wird. Vielleicht dann mal kurz, Christopher, du hast das Spiel ja gegen die Bayern jetzt auch gesehen. Wenn man sich dann nach so einer Partie vom Trainer trennt, dann lässt mich das halt vermuten, dass es irgendwie vorher schon klar war. Das kann ja dann auch nicht sein, wenn man, also ich meine, gegen die Bayern 0-1 spät verlieren, das werden manche anderen, die meisten anderen Mannschaften nicht schaffen. Und dann kommt da der Trainerwechsel, jetzt unabhängig mal von den Personalien Labbadia und Gisdol. Falsches Zeichen aus meiner Sicht.
Ja, gut, die Frage ist halt, ab wann der Trainerwechsel schon feststand. Da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Manche sagen, dass es eigentlich schon nach dem nach der 0-4 Niederlage gegen Leipzig mehr oder weniger feststand und dass die das Spiel gegen Freiburg eigentlich nur noch mal so diese Entscheidung zementiert hat, weil das Tischtuch wohl schon zerschnitten war, mehr oder weniger. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie man jetzt so die verschiedenen Lesarten, die medial umherwabern, dann so beleuchtet oder einordnet. Das Spiel gegen Bayern ist natürlich schwer zu bewerten, weil die Mannschaft natürlich extrem viel Einsatz gezeigt hat. Das ist, glaube ich, kann man nicht absprechen, dass der HSV wirklich auch versucht hat, über eine extreme Laufleistung das Spiel der Bayern zu beschränken. Nichtsdestotrotz gab es eigentlich keine wirklich reelle Chance, mehr als nur ein Unentschieden herauszuholen. Da kann man natürlich sagen, das ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt der Anspruch in dieser Situation, das Spiel irgendwie zu gewinnen, aber es hat eigentlich nur noch mal so in diesen Nuancen unterstrichen, wo es eigentlich auch beim HSV krankt. Und wie ich ja vorhin schon angesprochen habe, dass sie mit zwei Toren dastehen, das lässt sich auch noch so extrem gut an der Schussstatistik ablesen. Der HSV ist gegenwärtig mit 1,2 Schüssen aufs Tor die schlechteste Mannschaft. Und das ist halt, hat sich auch gegen die Bayern gezeigt. Es gab eigentlich im Endeffekt nur zwei gute Abschlüsse. Das war einmal der Kopfball von Lasogga in der Nachspielzeit, der aber deutlich drüber war, und ein Schuss von Bobby Wood, der relativ zentral war. Und ansonsten war es halt Stückwerk. Natürlich hat man irgendwie Bayern auch in gewisser Weise runtergezogen auf das eigene Niveau, ist dann aber dann daran gescheitert, dass der FC Bayern vielleicht einfach auch die bessere Bank hat und dann mit Ribéry vielleicht noch Vidal, wobei der jetzt nicht wirklich den Unterschied ausgemacht hat, sondern eher Ribéry als Einwechselspieler, dann nochmal deutlich mehr Aggressivität auch auf den Platz bringen konnte, im Sinne von einen Spieler bringen konnte, der mehr Risiko geht, mehr 1-gegen-1-Situationen sucht und dann die Duelle auf den Flügeln dann für sich entschieden hat und dann ja so für Gefahr gesorgt hat. Das lässt sich ja auch ja nochmal ablesen an den Schusswerten. Der HSV ist ja eigentlich so ab der 60., 65. Minute dann auch regelrecht eingebrochen. Also es war jetzt ja nicht so, dass das 1-0, was dann spät gefallen ist, ja irgendwie aus dem Nichts kam, sondern es hatte sich ja schon eigentlich so die Viertelstunde vorher allerspätestens schon angedeutet. Und das ist dann vielleicht taktisch nicht schlecht. Oder man würde sagen, ja, man lobt jetzt hier irgendwie den Einsatz der Mannschaft, aber es ist natürlich auf der anderen Seite auch so, dass es nie wirklich eine Option gab, das Spiel irgendwie zu gewinnen. Und ich würde mich vielleicht auch so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, dass das Spiel nur so lange offen gehalten wurde, weil der FC Bayern eine extreme Abschlussschwäche gehabt hat.
Wobei das ja auch in den letzten Jahren ja auch mal so, dass das vielleicht auch gar nicht so das Ziel war, die Herangehensweise war jetzt unbedingt da, das Spiel zu gewinnen, sondern halt möglichst niedrig zu verlieren, und das ist in dem Fall zumindest einmal gelungen, und am Ende steht halt dieses 0-1 als Ergebnis. Konstantin Gisdol hat jetzt gleich mal zu Beginn, finde ich, schon auch das Problem, dass er weiß, eigentlich sollte da Nagelsmann sitzen oder hätte jemand ganz gern, dass der Nagelsmann auf seinem Platz sitzt. Du hast schon kurz angedeutet, was du von der neuen Trainerpersonalie hältst beim HSV. Ja, bist du zuversichtlich, dass Gisdol da den HSV weiterentwickelt, oder ist es dann auch wieder nur eine Übergangslösung?
Ich glaube, beim HSV ist aktuell jede Trainerpersonalie irgendwie nur eine Übergangslösung. Also, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, man könnte auch Pep Guardiola hinsetzen und es könnte nur eine Übergangslösung sein. Denn so richtig weiß man ja auch, also zumindest in meinen Augen weiß man nicht so ganz genau, weil ich möchte im Übrigen auch so ein bisschen eine Parallele zu Schalke, die vielleicht jetzt auch wieder einen neuen Wunschtrainer haben, aber wir sehen ja, und das kann sich aber auch ganz schnell wieder ändern. Beim HSV siehst du jetzt kein richtiger Wunschtrainer, sondern eher aus der Not heraus holt man jetzt eben ihn, weil er ist einer der besseren Trainer, der aktuell verfügbar ist. Das ist richtig angesprochen. Nagelsmann war anscheinend Kandidat, was aber auch für mich wieder darauf hindeutet, dass man auch da nicht unbedingt so richtig mit Konzept rangeht. Also natürlich, Nagelsmann bringt einiges mit, aber ich weiß nicht, ob zum Beispiel Nagelsmann jetzt der richtige Coach wäre hier. Also irgendwie kann ich das alles nicht ganz so genau nachvollziehen, was das hier alles zu bedeuten hat. Inwieweit das jetzt mit Nagelsmann natürlich genau stimmt, wollen wir jetzt mal ja einfach stehen lassen und nicht weiter ausdiskutieren. Eher mit dem, was ist diskutieren. Und das ist eben ein Gisdol. der sicherlich versuchen wird mit seiner eigenen Art, also heißt höheres, intensives Pressing, viele Umschaltsituationen, da in irgendeiner Art und Weise dem HSV etwas neues Leben einzuhauchen. Aber Christoph hat es ja angesprochen, Labbadia ist ja eigentlich auch jemand, der doch gerne aggressives Pressing spielen lässt oder zumindest jetzt auch spielen lassen hat in der letzten Zeit beim HSV. Jetzt das Bayern-Spiel davon abgesehen, das war natürlich eine andere Ausgangskonstellation, aber in diesen normalen Bundesliga-Spielen, normalen in Anführungsstrichen, hat der HSV ja auch doch Ansätze gezeigt im schnelleren Herausrücken, den Versuch, die Bälle schneller zu erobern, gutes Nachschieben, um Gegenpressensituationen zu kreieren. Bei weitem nicht perfekt und bei weitem nicht auf dem Niveau, was die richtigen Pressing-Teams der Bundesliga zeigen, aber immerhin dieser Ansatz war da. Ob da jetzt Gisdol eine große Änderung herbeiführt, da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher. Es kann vielleicht diesen Effekt geben, den ja oftmals dann neue Trainer mitbringen. Andererseits haben wir auch gesehen, dass der HSV auch vollen Einsatz gezeigt hat gegen die Bayern. Also daran liegt es ja jetzt auch nicht, dass sie irgendwie dieses, was man gerne mal diskutiert, dieses gegen den Trainer spielen praktiziert haben. Also auch das gab es ja eigentlich nicht. Das heißt, Gisdol wird jetzt auch nicht unbedingt in die Kabine gehen müssen und eine große Motivationsrede halten. Weil ich glaube, die Spieler sind schon motiviert und es ist aktuell nicht die Situation wie vielleicht noch vor ein paar Jahren, dass wirklich die auch da eine große Kluft war und dass die Mannschaft auseinandergebrochen ist. Ich glaube, das herrscht beim HSV aktuell nicht. Ich glaube auch, dass trotzdem die Mannschaft an sich schon sehr darauf bedacht ist, mal was zu zeigen und eben nicht wieder in diese Niederung der Liga zu verschwinden, was ja aktuell wieder droht. Deshalb, ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob Gisdol jetzt diese große Wende herbeiführen wird, als auch die Diskussion aufkam mit Werder Bremen. Ich hatte nämlich sogar gedacht, dass Gisdol eher für Werder Bremen besser geeignet wäre, weil er die ein bisschen umstrukturieren könnte. Beim HSV sehe ich jetzt gar nicht so viel Potenzial für ihn. Man weiß natürlich aber auch auf der anderen Seite nicht ganz genau, was hat Gisdol womöglich sich jetzt in der Zwischenzeit, in der er ja dann vereinslos war, ausgedacht. Das ist so ein bisschen die Unbekannte. Das wissen wir jetzt ja nicht, weil er ist ja doch schon einige Zeit jetzt, nicht ganz ein Jahr, raus und hat womöglich in diesen Monaten einfach auch Zeit gehabt, um sich neue Dinge auszudenken, womöglich Eindrücke zu sammeln, viel Videostudium selber zu betreiben. Das ist ja das, was doch auch die ambitionierten Trainer alle allesamt tun. Also wenn sie dann, die sitzen ja nicht auf der Couch und schauen da nur Samstagnachmittag Konferenz bei Sky, sondern die schauen dann natürlich dann schon intensiver auch und machen dann Hospitationen und dies und jenes. Kommunizieren auch mit anderen Kollegen. Also weiß ich nicht. Vielleicht hat auch Gisdol was in der Schublade, was er dann jetzt beim HSV zeigen kann. Ist ja nicht komplett auszuschließen. Deshalb müssen wir abwarten, aber der Gisdol, der bei Hoffenheim agiert hat, der kann sicherlich in der einen oder anderen Partie einen Sieg bringen, aber der bringt jetzt keine langfristige und keine konstante Verbesserung beim HSV. Das sehe ich einfach nicht unbedingt. Sehe ich, der Saisonstart war schlecht, aber da bringe ich auch wieder die Parallele zu Schalke. Das hätte sich jetzt auch so oder so noch ein bisschen ausgeglichen, in meinen Augen. Nicht unbedingt jetzt so, wo man unbedingt hin möchte, dass man jetzt die vielen Siege geholt hätte, um dann auf dem einstelligen Tabellenplatz zu kommen. Aber ich glaube, eine gewisse Entwicklung hin zur Norm hätte sich dann schon noch ergeben. Das wird jetzt aber eben nicht stattfinden. Das weiß man jetzt nicht, weil Labbadia weg ist und Gisdol jetzt neuer Trainer kommt. Dadurch sind die Karten natürlich irgendwo neu gemischt.
Soweit die sportliche Analyse. Aber Christopher, zum Abschluss beim HSV muss man dann vielleicht dann doch nochmal ansprechen, was, also aus meiner Sicht läuft halt grundlegend was falsch, und da geht es jetzt nicht darum, wer ist jetzt da der Trainer, wie sieht der Kader aus, sondern was meiner Meinung nach bei erfolgreichen Vereinen immer funktioniert, der Geldgeber gibt Geld, der Manager managt, der Trainer trainiert, die Spieler spielen, und ja, beim HSV ist es aktuell so, dass jeder irgendwie in das Fachgebiet oder den Aufgabenbereich des anderen hineinpfuscht. Kann auch mal eine Spielermutter sein, die dann vielleicht dem Trainer wieder reinpfuscht, oder dann der Geldgeber von oben und der Sportdirektor steht irgendwo dazwischen. Das ist langfristig aus meiner Sicht, Christopher, das, was der HSV in den Griff kriegen muss.
Ja, absolut. Sonst wird man auf Dauer hinter den aufstrebenden Clubs wie Mainz, Augsburg, etc. dann doch schon zurückfallen, weil mit Tradition alleine wird man die Spiele dann nicht gewinnen und wird man vielleicht auch nicht das nötige Personal vielleicht ranholen können und dann den Verein noch binden können. Das ist ja jetzt auch schon über einen gewisseren längeren Zeitraum auch so, dass ja trotz diverser Verhandlungen auch mit Tuchel, Sammer, Klopp in den früheren Jahren sich niemand dazu durchringen konnte, beim HSV wirklich anzuheuern, weil es einfach wohl zu viele Probleme gab oder diese Personen, die zumindest dann bei anderen Vereinen doch für gewissen Erfolg gesorgt haben, dann gewisse Bauchschmerzen hatten, sich an den HSV zu binden. Und solange das dann auch noch der Fall ist, wird es halt schon schwierig, gewisserweise einfach Erfolg zu haben. Und da muss der HSV halt irgendwie schnellstmöglich umdenken. Das kann natürlich auch mit dem Investor zusammenliegen. Das kann natürlich vielleicht auch mit der Rolle von Beiersdorfer zusammenliegen, die jetzt vielleicht eben auch nicht unbedingt auf den Leib geschneidert ist. Das sind aber alles Fragen, die man, glaube ich, eher dann erstmal intern klären müsste, um dann halt vielleicht auch irgendwie sich komplett zu restrukturieren, um vielleicht irgendwann mal in eine Position reinzukommen, wie sie vielleicht auch Gladbach vor einigen Jahren durchgemacht hat. Jetzt nicht so den radikalen Weg, dass es irgendwie in einem Abstieg endet, aber zumindest, dass man doch sich von innen heraus irgendwie so neu strukturiert und auch gewisse Vorgaben und sich eine gewisse Eckpunkte oder Rahmenpunkte setzt, an denen man halt sein eigenes Arbeiten oder Handeln orientiert und das versucht umzusetzen, um dann möglichst erfolgreich zu sein. Bei Gladbach war das dann eben wieder der verstärkte Jugendfokus. Beim HSV kann das natürlich dann vielleicht auch dieser Jugendfokus sein, kann natürlich aber auch sein, wir haben gutes Scouting oder wir haben irgendwie einen Trainer, der ein besonderes taktisches Konzept hat, was irgendwie niemand anders verfolgt, was vielleicht in gewisser Weise moderner ist als der aktuelle Fußball. Und über diesen Weg muss der HSV irgendwie finden, diesen aktuellen Teufelskreislauf, in dem sie stecken, zu durchbrechen, wenn sie irgendwie den Weg des Erfolges bestreiten wollen. Ansonsten wird es natürlich auf Dauer irgendwann mal schwierig und dann könnte es im schlimmsten Fall so enden, wie es jetzt der VfB Stuttgart vor einem Jahr vorgemacht hat, nämlich dass es dann irgendwann im Abstieg in die zweite Liga endet.
Ja, aber bei Stuttgart ist es ja mittlerweile ruhig, haben wir mitbekommen. Ihr hört den Vorcheck mit Konstantin Eckner und Christoph Aram. Ich bin Christoph Fetzer und das sind die gesammelten Ergebnisse des 5. Spieltags der Fußball-Bundesliga. Die Bayern gewinnen, wie angesprochen, beim HSV mit 1:0, Dortmund, Freiburg 3:1, Gladbach gegen Ingolstadt 2:0, Mainz gegen Leverkusen 2:3, Augsburg-Darmstadt 1:0, Frankfurt-Hertha BSC 3:3, Bremen gegen Wolfsburg 2:1, Hoffenheim-Schalke 2:1 und Köln gegen Leipzig 1:1. Wir haben noch gut Zeit, also wir können über ein paar Spiele ein bisschen ausführlicher sprechen. Konstantin, welches hast du denn intensiver verfolgt?
Ich würde da eigentlich gerne nochmal zu dem HSV-Spiel zurückkommen, ohne jetzt großartig über den HSV zu diskutieren, sondern über Bayern München, denn das Spiel hat ja doch auch zwei Teams gehabt und zwei Teams, die auf ihre Art überzeugt und auch gleichzeitig etwas enttäuscht haben. Und bei Bayern ist eben doch gerade auch auffällig, dass Ancelotti gewisse, ich will nicht sagen Probleme hat, aber sehr vorsichtig zum Teil vorgeht oder beziehungsweise sehr irgendwie bei den FC Bayern etwas normalisiert, wenn man so möchte. Also das ist vielleicht natürlich auch der große Kontrast zu Pep Guardiola, der hier sehr deutlich wird. Und Ancelotti ist, glaube ich, auch in meinen Augen in einer ganz neuen Situation, die er vorher fast noch nie erlebt hat. Wenn man sich seine Trainerkarriere anschaut, ich war Ende der 90er als Nachfolger von Lippi bei Juventus, ist er mehr oder weniger gescheitert und wurde dann auch von Lippi wieder ersetzt. Bei Milan hat er dann den eher erfolglosen Fatih Terim ersetzt und konnte dann eben seinen eigenen Stempel aufdrücken. Bei Chelsea kam er ja nach dieser ganzen Odyssee mit Avram Grant und Scolari und Hiddink. Das hat gut funktioniert. Bei PSG hat er auch dem eher erfolglosen Kouambaré ersetzt. Und bei Real Madrid dann als Mourinho-Nachfolger, der auch mehr oder weniger dann gerade in seiner Schlussphase, seiner Amtszeit bei Real Madrid ja auch nicht unbedingt so überzeugen konnte. Jetzt kommt er eben als Nachfolger einer großen Persönlichkeit, die auch den Stempel einfach dem Verein aufgedrückt hat und muss jetzt eigentlich was Neues entwickeln, aber und nicht unbedingt von Grund auf was Neues entwickeln, sondern ist eigentlich. Also es sind andere Kompetenzen hier gefragt bei Ancelotti und ich weiß nicht so richtig, ob er das aktuell wirklich so zu bewerkstelligen kann. Was jetzt was ganz taktisch bei dem Spiel jetzt auffällig war, dass man eben mit, also gerade im Mittelfeldaufbau, dass man eben mit Thiago als tiefen Spielmacher agiert, Kimmich und Sanchez dann als Achter. Ich weiß gar nicht, ob das die richtigen Spielertypen sind, wenn man die wirklich als Dreieck dann einbaut, ob da wirklich das die richtigen Spielmacher für eine Acht sind. Wir müssen gerade mal in Erinnerung rufen, wie die Bayern teilweise ihre Achterposition im letzten Jahr besetzt haben oder in den letzten Jahren, in den letzten 3 Jahren unter Guardiola. Dann die Außenverteidiger, gerade in der ersten Halbzeit, sehr mechanisch agiert, also einfach nur aufgerückt und dann breit gestanden, was man bei 98,5% aller europäischen Topclubs oder nicht europäischen Topclubs, aber europäischen Durchschnittsmannschaften sieht. Also das hat alles so ein bisschen ausgesehen wie eine normale, gute Mannschaft einfach. Also mit viel individueller Klasse, aber mit wenig Speziellem einfach. Und ich weiß nicht, ob unbedingt der FC Bayern diese Entwicklung wirklich so weiterführen möchte in dieser Saison und dann auch vielleicht in den nächsten Jahren, denn da geht etwas verloren, was man dann womöglich nicht so schnell wieder zurückholen kann. Natürlich gab es auch immer Kritik an der strategischen Herangehensweise Guardiolas, an vielleicht möglichen zu großen taktischen Änderungen, vielleicht zu komplizierten taktischen Änderungen. Das kann man alles diskutieren, aber so der Grundsatz war trotzdem, dass man immer wieder Veränderungen hatte, nicht so unbedingt so Routine einschleifen lassen hat, sondern dass man gerade im Ballbesitzspiel immer wieder weiterentwickeln wollte. Und was eben bei Ancelotti ja der Fall ist, dass es doch sehr nach dem 1x1 geht und dass wenig Überraschungseffekt einfach da ist. Und wenn dann eben eine Mannschaft wie der HSV mit Einsatz und mit einem eher tiefen und mit 2 tiefen Viererketten dann verteidigt und gut auch die Mitte zuschiebt, wo der Müller und Coman zum Beispiel in der ersten Halbzeit noch eingerückt sind. Die Mitte wurde gut zugeschoben, die waren de facto nicht anspielbar. Und dann stehen da 3 zentrale Mittelfeldspieler Bayern tief, weil einer ist der tiefe Spielmacher nominell und die anderen beiden fühlen sich auch eher wohler, vor allem Kimmich, wenn er so ein bisschen aus dem tiefen Halbraum rauskommt. Dann kann das natürlich eine sehr zähe Angelegenheit werden. Bisher hat man es geschafft, auf die individuelle Klasse und auf die individuelle Klasse der einzelnen Spieler vertrauen zu können. Lewandowski in manchen Partien quasi overperformed mit ganz klasse Abschlüssen. Ribéry zeigt vieles. Okay, bisher funktioniert's, aber ob das langfristig wirklich so die passende Entwicklung bei Bayern ist, da bin ich mir noch nicht so sicher und ich bin auch sehr gespannt, wie es dann zum Beispiel im Duell mit Atletico Madrid aussieht.
Haben wir jetzt unter der Woche Champions League. Christopher, gerne dazu kurz, aber auch zu anderen Partien, die du verfolgt hast.
Kann man Konstantin, glaube ich, nur beipflichten. Hat, glaube ich, das relativ gut herausgeholt, was den FC Bayern aktuell auszeichnet oder eben nicht auszeichnet. Ich glaube, was man hier wirklich unterstreichen muss, ist, dass sich Ancelotti sehr, sehr stark auf die individuelle Qualität seiner Akteure verlässt. Das lässt sich wahrscheinlich sogar am ehesten ablesen an der Entwicklung von Ribéry, der natürlich jetzt nicht mehr in dieses ganz enge taktische Korsett eingezwängt ist, wenn man es ein bisschen überspitzt formulieren will, in das ihn Guardiola gepresst hat, sondern der natürlich jetzt wesentlich mehr Freiheiten genießt, auch durch dieses, wie es Konstantin ausgedrückt hat, relativ mechanische, aber dann auf der linken Seite doch sehr harmonische Duo zusammen mit Alaba, dann eben doch für den einen oder anderen Durchbruch sorgt und was dann seinem Spiel beziehungsweise seinen Statistiken dann wiederum zugutekommt. Ich glaube, das ist prinzipiell schon auffällig. Bin auch gespannt, wie es jetzt dann gegen auch stärkere Gegner verläuft. Zurzeit ist es natürlich von der Tabelle her ein gewisses Paradoxon, dass die Münchner gegen fast nur Mannschaften gespielt haben, die unten drin stehen. Selbst wenn nominell mit Schalke 04 vielleicht irgendwie namentlich zumindest eine Top-Mannschaft dabei war. Aber das ist schon auffällig und bis jetzt auf ganz, ganz wenige Anpassungen, die vielleicht am ehesten noch gegen Hertha zu sehen waren, bin ich da auch eher so ein bisschen skeptisch, wie sich das Ganze so prinzipiell unter ihm weiterentwickelt. Aber da werden sich dann vielleicht dann in den nächsten Spielen dann noch ein paar mehr Ansatzpunkte herauskristallisieren. Zu den anderen Partien, ich habe mir am Sonntag Hoffenheim gegen Schalke zu Gemüte geführt. Bleibt mir eigentlich nur als Fazit das übrig, was ich in der Einleitung schon gesagt habe, dass es ein relativ zäher Spieltag war. Es war nicht ohne Grund eine Partie, in der zwei Mannschaften aufeinander getroffen sind, die bisher noch kein Spiel gewonnen haben, nämlich einerseits Hoffenheim und Schalke 04. Und das hatte sich, über Schalke hatten wir ja in den vergangenen Wochen schon das ein oder andere Mal gesprochen und haben da schon ein bisschen was angerissen und haben bei Weinziel auch so ein bisschen den Finger schon in die Wunde gelegt. Und das Ganze lässt sich eigentlich auch in diesem Spiel fortführen, wobei es, glaube ich, hier noch etwas extremer war, was so die individuellen Fehler angeht. Und das war dann in gewisser Weise schon erschreckend zu sehen, auch wie die beiden Tore hergeschenkt wurden. Also gerade der 2:1 Treffer, der mit diesem extremen Fehler von Bentaleb eingeleitet wurde, der dann auch nochmal wieder so ein bisschen zeigt, wie schwer doch eigentlich sich Weinziel da auch vielleicht tut, dann so die gewisse Konstanz zu finden, beziehungsweise die Spieler zu finden, die einfach auch konstant fehlerfrei auf einem guten beziehungsweise hohem Niveau agieren. Also bis auf Höwe, das sind gestern eigentlich nahezu alle Spieler abgefallen. Und wenn man sich halt die TSG Hoffenheim so ein bisschen anschaut, die ja jetzt unter Nagelsmann schon taktisch sehr variabel agiert und mit einem 5-3-2 so ein bisschen versucht hat, das Aufbauspiel gerade im letzten Drittel extrem zu zerstören von Schalke 04, fällt im Umkehrschluss auch wieder auf, wo da die Probleme liegen, nämlich vielleicht auch so ein bisschen in der Cleverness der eigenen Akteure. Also ich weiß nicht, wie viel Konterchancen Hoffenheim wirklich liegen gelassen hat auf den letzten paar Metern dieser Partie. Es müssten so handgezählte 5 bis 6 große Kontermöglichkeiten, so 2-1, 3-1 Situationen, teilweise vielleicht auch mal eine 2-2 Situation, die aber allesamt so schlecht ausgespielt wurden, dass es ja nicht mal mehr zu Torchancen kam. Und das war dann auch wieder sinnbildlich dafür, dass, wie schon erwähnt, beide Mannschaften noch kein Spiel gewonnen haben und unterstreicht so ein bisschen, ja, dass es vielleicht einfach nur zwei Mannschaften sind, die sich aktuell allerhöchstens im Mittelmaß der Bundesliga bewegen.
Also Bentaleb hat mir zum Beispiel im Spiel davor gegen Köln sehr gut gefallen, aber klar, der hat halt mal eine gute Aktion dabei und dann hat auch wieder einen Bock, war ja nicht der erste Fehler in dieser Saison. Trotzdem finde ich es recht bemerkenswert, ehrlich gesagt, dass es noch so ruhig ist auf Schalke. Ich denke, das ist auch der richtige Weg. Das ist auch ein bisschen blöd gelaufen, natürlich, das Spiel gegen Hoffenheim. Läuft halt öfter mal ein bisschen blöd, wenn man hinten drin steht. Aber klar, es sind halt jetzt 5 Spiele, 5 Niederlagen. Jetzt Europa League gegen Salzburg. Und dann, dann müssen halt in der Bundesliga auch die ersten Siege her. Aber trotzdem finde ich es eigentlich ganz gut, wie sich die Akteure nach außen präsentieren. Auch finde ich die Aussagen von Höwe, das waren ganz gut. Und da muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass Höwe das nicht nur auf dem Platz wichtig ist, sondern insgesamt so halt auch als Identitätsfigur da auf Schalke schon auch eine große Rolle spielt. Gladbach, Augsburg sind die nächsten Gegner in der Liga. Ich möchte ein paar Sachen sagen zu Frankfurt gegen Hertha BSC. 3-3 am Ende. Beide Mannschaften vor dem Spiel auf 4 und 5, glaube ich. Jetzt stehen sie auf 5 und 6. Man hat schon gemerkt, dass zumindest ein bisschen Selbstbewusstsein da ist, dass man sich durch Rückschläge nicht aus dem Gleichgewicht bringen lässt. Ist ja so gelaufen, dass Ibišević Berlin in Führung gebracht hat, dann 2-1 Führung für Frankfurt, dann 3-2 Führung wieder für Berlin und dann kurz vor Schluss Ausgleich durch Hector nach Flanke Rebic, Kopfballtor. Also Offensivspiel funktioniert, beide mit 3 Toren, was natürlich schon auch auffällig war, dass eigentlich bei allen 6 Gegentreffern entweder ein individueller Fehler zum Treffer geführt hat. 0-1 Foul von Seferovic, schlechtes Zweikampfverhalten gegen Stocker, 1-1 Fabian, da hat auf der rechten Defensivseite von Hertha Pekarik gepennt gegen Blum, 2-1 Meier, das war nach einer Ecke, da hat Ibišević nicht klären können, 2-2 Ibišević, Eswein rechts eingewechselt, zu viel Platz, 3-2 Eswein, viel zu schnell vorbei an Rebic und dann halt, kurz vor Schluss darfst du dann halt so ein Kopfballtor wie das von Hector auch nicht mehr fangen. Also waren immer Fehler da bei den Gegentoren, also denke ich, dass die beiden Mannschaften aktuell ein bisschen zu hoch stehen in der Tabelle mit 5 und 6, aber also gerade halt das Offensivspiel, glaube ich, kann beide Mannschaften schon auch recht zuversichtlich da in die nächsten Wochen blicken lassen und dann muss man auch sagen, dass beide Mannschaften schon 10 Punkte haben und das sind also Frankfurt ist, glaube ich, auf jeden Fall mal ein Viertel von dem, was wir erstmal holen wollen. Hertha BSC, weiß ich nicht, in welche Richtung die denken, aber ja, sieht bis jetzt ganz gut aus. Konstantin, hast du noch eine weitere Partie?
Ich passe.
Du passt, Christopher?
Ich habe auch noch den Klassiker Wolfsburg gegen Werder Bremen angeschaut, beziehungsweise Werder Bremen gegen Wolfsburg.
Ja. Oh, das war stark. Das war stark.
Na, ja, das war wirklich ganz zähe Kost. Ich glaube, wir müssen Wolfsburg mal auf unsere Shortlist für die Themen setzen, auch wenn es ziemlich schwer fällt. Ich habe jetzt von Wolfsburg, ehrlich gesagt, die Saison noch nicht allzu viel gesehen, weil sie sehr, sehr oft ja auch Samstagnachmittag gespielt haben und dann ja nicht nur Konferenz geguckt habe oder nur Teilausschnitte gesehen habe. Ich muss sagen, ich war ziemlich überrascht, wie schwer sich Wolfsburg aktuell im Spielaufbau tut, wie ideenarm eigentlich auch das Spiel nach vorne getragen wird. Man merkt ja doch schon, dass die Abgänge auch von Schürrle vielleicht schon einen gewissen Aderlass dargestellt haben und dass die gesamten Neuzugänger noch nicht integriert sind. Mir fällt auch zudem auf, dass Hacking immer noch so ein bisschen an diesem Flankenkonzept festhält, in so einer 4-2-3-1 Grundausrichtung. Das hat er irgendwie noch nicht so gänzlich aufgegeben. Da fehlt man vielleicht auch noch so ein Stück weit die Weiterentwicklung. Ja, und das war so erschreckend zu sehen. Für Werder Bremen war es, die habe ich eigentlich nicht besser gesehen. Über die haben wir ja schon relativ viel jetzt auch gesprochen. Deswegen vielleicht da nur so ein, zwei Sätze. Es war eigentlich so wie bisher auch, nämlich nicht wirklich besonders gut. Vor allem jetzt auch im letzten Drittel sich Chancen zu erspielen. Aber sie hatten einfach in der Partie wirklich das Glück, dass Wolfsburg dann noch durch zwei eklatante individuelle Fehler den Sieg noch aus der Hand geschenkt hat, der nach dem Eigentor von Bauer ja schon so ein bisschen zementiert schien. Und ja, das war unterm Strich wirklich auch eine Partie, unabhängig jetzt auch von dem Resultat, das wirklich ganz schwaches Bundesliga-Niveau war und kann man, glaube ich, auch gar nicht mehr anders beschreiben.
Wollte noch kurz zu meinem Spiel, das ich vorher kurz besprochen habe, nachreichen. Marco Fabian hat mir gut gefallen. Finde ich auch gut, dass der spielt bei Eintracht Frankfurt. Also eigentlich jedes Mal, wenn ich den über wirklich ein ganzes Spiel gesehen habe, hat der mir schon gefallen. Und ja, ist halt auch einer, der Fußball spielt, der auch Bälle fordert und der mal was probiert, dann nochmal einen Ball verliert natürlich, aber jetzt aktuell ja, sieht das ganz gut, also auch wieder getroffen, ja, gegen Hertha BSC. Überhaupt die Offensive von Frankfurt, die hat schon Potenzial, finde ich. Vorne drin Meier, dann Rigotta, dieses Mal eingewechselt, über außen Gacinovic, Rebic, ja, Blum, also da ist schon was da, jetzt vielleicht nicht, natürlich nicht für Richtung Europa League, aber zumindest mal für gesichertes Mittelfeld, meiner Meinung nach.
Aber wenn jetzt bei Wolfsburg vielleicht auch noch der Trainer gehen muss, dann hat ja der Fußball-Norden quasi einmal das Personal ausgewechselt, was auf der Trainerbank sitzt.
Ja, so ist es.
Ja, schön wär einfach gewesen, wenn sie einfach alle eine Station weitergerückt wären.
Also meinst du, Hacking zu Hamburg und Labbadia zu Bremen und Skripnik zu Wolfsburg?
Ja. Ja, oder umgekehrt.
Bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt so funktioniert hätte, ja. Aber kann ja gut sein. Wobei ich trotzdem vielleicht bin ich gerade ein bisschen blind, aber auch in den letzten Tagen hatte ich mir immer wieder mal Gedanken darüber gemacht, wer denn eigentlich noch so als Kandidat für zum Beispiel eben HSV, gut, jetzt ist es klar, dass es Gisdol wird, aber wer da eigentlich für die Vereine in Frage kommen könnte. Und so sehr viele Kandidaten, die jetzt auch irgendwie vielleicht im, sagen wir mal, so im Bundesliga-Dunstkreis umherschweben, sind hier eigentlich aktuell gar nicht verfügbar. Als Lurukai jemand, der jetzt bei Stuttgart gegangen ist, Gisdol hat jetzt eine neue Einstellung. Also es ist sehr überschaubar in meinen Augen.
Ja, aber ja. Dann, das führt halt vielleicht auch mal dazu, dass man irgendwie so Namen halt dann mal liest oder auch mal wirklich mal Personen auf den Trainerstühlen sitzen sieht, die halt eben aus dem Verein kommen, und das hat ja in der Vergangenheit schon bei vielen Vereinen auch funktioniert. Ich finde das eigentlich auch ganz gut, dass es fallen ja immer wieder die gleichen Namen, wenn Trainer entlassen wird, und immer wieder sind es die gleichen, ja, Nasen, und dann, ich finde es eigentlich ganz erfrischend, wenn die Nasen mal ausgetauscht werden, also wenn dann tatsächlich halt wirklich mal. Also über Nuri wusste ich zum Beispiel jetzt nicht so viel. Ne? Und das ist halt dann
ist mal, ja, aber auch eine Übergangslösung.
Genau, ja, aber kann man sich da mal anschauen, und manchmal funktioniert es halt vielleicht wirklich, und dann ist es halt dann nicht nur Übergangslösung, sondern Dauerlösung.
Das Wolf eben, also jemand, der jetzt, der kam nicht intern bei Stuttgart, aber jemand, der trotzdem vielleicht nur den wirklichen Kennern dann bekannt ist. Hannes Wolf, gut, der war bei Borussia Dortmund als U19, U17 Trainer, deshalb vielleicht ein bisschen bekannter als andere U19, U17 Trainer, aber trotzdem natürlich eine interessante Personalie. Andererseits sehe ich ihm jetzt bei Schalke womöglich die Gefahr, dass man nach Breitenreiter, der von Paderborn kam, nach Weinziel, der von Augsburg kam, womöglich von dem Kurs wieder abgeht und jetzt wieder nach einem größeren Namen schaut. Weil man jetzt zweimal Trainer von kleineren Clubs geholt hat, ganz unterschiedliche Voraussetzungen, auch nicht unbedingt zu vergleichen, Weinziel und Breitenreiter, aber jetzt, also ich, natürlich ist Weinziel noch nicht weg, aber es
sieht eben, nicht wollte ich gerade so sagen, noch ist er da, noch ist er da.
Ja, aber also, was man, also wenn man es ein bisschen interpretiert, dann hat er ungefähr noch so 2 Spiele, bevor er vor die Tür gesetzt wird, womöglich. Also vielleicht auch nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Schalke noch lange untätig bleiben wird, wenn man weiterhin alles verliert. Natürlich, der Abstand zu den ersten 4, 5 Plätzen wächst ja dann doch irgendwann so weit an, dass es dann sehr schwer wird. Und man hat es ja letzte Saison bei Gladbach gesehen, es ist immer noch möglich, dann zurückzukommen. Aber auch die haben ja dann, oder da hat Favre selber dann die Reißleine gezogen. Also es ist zumindest nicht auszuschließen und ist eben sehr interessant, weil das war jetzt, weil Schalke hat ja doch zweimal dann eher mit Trainern versucht, nicht unbedingt jetzt aus den Niederungen des Fußballs irgendwie ein Drittligatrainer oder so, also das ist auf keinen Fall, aber doch mit eher jüngeren und Trainern eben, die von kleineren Vereinen kommen und sich da bewiesen haben. Deshalb bin ich mal gespannt. Also zumindest der Personalmarkt, was die Trainer anbetrifft, verändert sich gerade in meinen Augen etwas, weil doch der eine oder andere ältere Trainer ausscheidet anscheinend und es neue Trainer wie Gistul gibt, die sich jetzt langsam etablieren, eben als feste Größen dann. Da wird man vielleicht dann in 10 Jahren mal davon sprechen, dass man ja immer den Namen Gistul hört, wenn es um zu besetzende Trainerstühle geht. Kann ja auch sein.
Wir sind beim Unsung Hero des Spieltags. Christopher.
Der Unsung Hero ist wirklich extrem schwer in dieses Spieltags, aber ich nehme mal Kramaric von Hoffenheim. Mhm. War auffällig dadurch, dass er immer anspielbar war, die Schalke Defensive doch relativ stark beschäftigt hat und ja, mit einer ganz guten Aktion dann noch den Ausgleich für Hoffenheim gemacht hat, der dann schlussendlich auch die Wende gebracht hat in dieser Partie.
Gefällt mir insgesamt ganz gut bis jetzt in dieser Saison. Konstantin, deiner?
Ich nehme Thiago Alcantara do Nascimento.
Der spielt, glaube ich, wo spielt er nochmal? Ah, bei den Bayern. Thiago. Ja. Für seine komplette Leistung oder für seinen Pass? Okay, ja.
Vom 1:0 der Bayern, vom entscheidenden 1:0 der Bayern, ja.
Also das finde ich jetzt, war ja ein Ballverlust HSV und dann den so aus dem Fußgelenk beziehungsweise aus dem Außenriss zu schütteln, das ist schon richtig stark. Meiner ist Jesus Vallejo von Eintracht Frankfurt. Leihspieler von Real Madrid, 19 Jahre erst alt, Innenverteidiger. Klar, jetzt hat Frankfurt 3 Gegentore kassiert, aber die Probleme waren da eher auf den Außenpositionen, da konnte er jetzt nicht so viel dafür, auch in den letzten Wochen schon ganz gute Zweikampfquote gehabt, gutes Aufbauspiel, also schöne Flachpässe ins zweite, ins dritte Drittel teilweise auch. Glaube, dass der Eintracht Frankfurt einen ganz guten Fang gemacht hat, auch wenn es, wie gesagt, nur ein Leihspieler ist. Der Zungenschnalzer des Spieltags, Konstantin.
Da nehme ich die Aktion von Osako vorm 1:1 des 1. FC Köln gegen RB Leipzig.
Kannst du
quasi die Situation war die, dass Köln über die linke Seite kam, da den Ball behauptet hat, er dann diagonal, mehr oder weniger horizontal diagonal angespielt wurde. In seinem Rücken war Compaire, vor ihm war Orban, wenn ich mich nicht täusche, also zumindest noch ein anderer RB-Spieler, und er dann eben aus einem Guss heraus, in einer Bewegung, den Ball mitnimmt, sich nach innen dreht oder hin zum Tor dreht, gewisse Beweglichkeitsvorteile gegen Compaire ausspielt und dann den Ball auch schön aus Kurzdistanz eben über den Torhüter einschlagen lässt. Also es war trotzdem ins Torwart-Eck, aber quasi unhaltbar, weil aus der kurzen Distanz und dann auch gute Beschleunigung des Schusses einfach. Das hat mir sehr gut gefallen.
Christopher?
Ich nehme die Rettungstat von René Adler in der 82., 84. Minute, irgendwie so in den Dreh rum muss es gewesen sein, als er einen Schuss von Müller aus dem halbrechten Strafraumhöhe einer eleganten Hechtung noch aus dem Eck fischte und insgesamt natürlich eine überragende Leistung gezeigt hat in dieser Partie, was einen so ein bisschen ratlos zurückbleiben lässt in Bezug auf das Spiel gegen Freiburg, als er so ein, ja, ich will nicht sagen Lapsus hatte, das wäre vielleicht zu viel gesagt, aber doch nicht ganz unschuldig an dem Führungstreffer bzw. Siegtreffer der Freiburger war. Und ja, in dieser Partie war es jetzt genau das Gegenteil gegen Bayern, wirklich extrem schwierige Bälle gehalten und lange Zeit auch die Partie dadurch so ein Stück weit in Anführungsstrichen offen gehalten hatte.
Mein Zungenscheißer des Spieltags ist Javier Hernández, genannt Chicharito. Nicht unbedingt nur wegen seines Hattricks, klar, 3 Buden gemacht für Leverkusen, aber ich finde es ganz gut, wie der mittlerweile seinen Spitznamen auch vermarktet. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Der gibt jetzt ein Design, jetzt gerade ein Musikinstrument, heißt Chicharito. Schaut aus wie ein Didgeridoo, aber so erbsengrün. Dann habe ich irgendwie gelesen, dass der jetzt auch bei Pokémon Go seine eigene Figur bekommt. Heißt Pikachurito oder irgendwie so. So einen kleinen Sombrero, schaut aus wie Chicharito. Das ist echt ganz witzig, macht er echt gut. Also nicht nur die Qualität auf dem Feld stimmt, auch das Marketing ist echt super. Der Kopfschüttler des Spieltags, Christopher.
Die Vermarktungsstrategie von Chicharito.
Okay. hast du noch einen anderen oder?
Reicht doch. Okay. Reicht für 3 Kopfschüttler.
Für dich auch, Konstantin, oder was?
Nee, für 3 künftige Kopfschüttler. Die nächsten 2 fällt dann aus bei Christopher.
Ja, wenn ich einen Kopfschüttler habe, dann vielleicht noch das Handspiel von Diemel bei der Partie Hoffenheim gegen Schalke, um da auch nochmal zurückzugreifen, das war schon Glück im Unglück, dass es dann keinen Handelfmeter gegeben hatte. Aber so hinsichtlich zu dem Ball ist eigentlich schon grob fahrlässig und lässt einen nur noch Kopfschüttler zurück.
Konstantin, Kopfschüttler?
Dann nehme ich die Aktion von Ribéry.
Ihr wisst genau, über welche ich rede. Wir sprechen nicht über Ribéry.
Eigentlich würde ich sogar so weit gehen zu sagen, dass die Aktion jetzt im Einzelnen nicht mal ganz so schlimm war, aber Ribéry's, sagen wir mal, Gesamtauftreten ist etwas zum Kopfschütteln.
In dem Spiel oder in den letzten Wochen? Oder
nein, in den letzten aber keine Ahnung,
da, Jahren eigentlich. Da sind wir doch schon gerade wieder beim Punkt. Und das ist eigentlich für mich der Kopfschüttler. Denn dieses Auftreten ist dieses Auftreten oder die Tätigkeiten, die er jetzt en masse schon sich geleistet hat, Franck Ribéry, sind da völlig unerheblich für diese Situation jetzt gegen Nicolai Müller. Denn das muss der Schiedsrichter. Der Schiedsrichter muss es losgelöst von der Vorgeschichte des Spielers betrachten.
Wir reden aber jetzt nicht über die juristische Bewertung des Vorgehens, sondern einfach über die, weiß nicht, ethisch-moralische Bewertung? Wahrscheinlich nicht. Okay. Aber ja, also ich bewerte es einfach mal, keine Ahnung, einfach so als Zuseher, Zuschauer oder einfach als Anhänger des Fußballs, dass ich finde sein Auftreten insgesamt etwas zum Kopfschütteln. Die einzelne Aktion, wie gesagt, will ich jetzt gar nicht so herausstellen. Und ist natürlich richtig, dass der Schiedsrichter in der Situation dann das nicht im Hinterkopf haben braucht und haben soll. Aber mir ging es jetzt gar nicht um die Bewertung der Einzelnen, also mir ging es jetzt nicht um die Bewertung des Schiedsrichters hier oder wie der Schiedsrichter das zu bewerten hätte, sondern mir ging es einfach darum, was für ein Bild Ribéry eben abgibt. Und bei ihm ist eben auch das Problem, oder es gibt andere Spieler, die sind ein bisschen heißblütig und das finde ich gut. Bei ihm ist das Problem, es artet langsam aus und es geht dahin, dass er quasi jede zweite Woche irgendeine streitbare Aktion zeigt. Ja. Und oftmals bisher damit wegkam noch. Also oftmals kam er noch davon und hat eben keine rote Karte gesehen, aber ganz, also irgendwann wendet sich vielleicht auch mal das Blatt. Und natürlich, der Schiedsrichter sollte das nicht im Hinterkopf haben, aber wir wissen auch ganz genau, wie Menschen funktionieren und wir wissen auch, dass womöglich er das dann trotzdem im Hinterkopf hat, also der nächste Schiedsrichter, weil Ribéry einfach jetzt so einen Ruf wegbekommt, also als einer der Rüpel der Bundesliga oder der Rüpel des europäischen Spitzenfußballs. Ne? Denn ganz ehrlich, wer zeigt denn sonst so viele Aktionen? Also es ist ja...
Das kann ich als Kopfschüttler schon nachvollziehen. Mein Kopfschüttler ist aber tatsächlich die Regel, denn Ich finde es schon komisch. Also ich meine, übermäßige Härte oder Brutalität, das ist eine rote Karte. Und dann ist halt echt die Frage in der Situation, ist es wirklich eine Tätlichkeit oder ist es tatsächlich eine Unsportlichkeit, da mal in die Backe zu zwicken? Und ich habe echt Probleme mittlerweile mit dieser Grauzonenregel in dem Fall. Ich weiß nicht, ob man da nicht einfach sagen sollte, das eben ein bisschen enger ziehen und sagen, Hand im Gesicht ist halt einfach, ist nicht, ja. Und dann kriegst du natürlich auch für so ein freundschaftliches, in Anführungsstrichen, Tätscheln der Wange, würdest du dann auch, also provokativ freundschaftliches Tätscheln der Wange, ihr wisst, was ich meine, würdest du dann halt in dem Fall dann auch rot geben. Weiß nicht, ob das die richtige Lösung ist. Ich habe aber trotzdem Probleme mit diesem, was ist jetzt da, wann ist das eine Tätigkeit und wann ist es nur unsportlich? Christopher, was meinst du?
Ja, es ist schwer zu sagen. Ich sehe natürlich in gewisser Weise, in der Szene finde ich wirklich, es ist so ein Graubereich, weil es halt irgendwie noch so, ja, ich will nicht sagen freundschaftlich, aber doch irgendwie, ja, schon arg dämlich irgendwie hingegriffen, aber jetzt noch nicht in der Situation, dass er den, despektierlich oder, ich weiß auch nicht, mir fehlt da das richtige Wort jetzt, um dieses Gefühl auch auszudrücken.
Ja, dann aber, so. Aber genau, also deswegen sage ich ja, also wenn das jetzt nicht Ribéry gewesen wäre, dann würden wir, glaube ich, nicht so sehr drüber diskutieren. Also da vermischt sich das dann schon wieder mit der Vorgeschichte und mit dieser Aktion selber. Weil ich fand jetzt die Aktion alleine, losgelöst, auch gar nicht so schlimm. Also ich glaube, dass das halt, also das ist schon öfter mit als Unsportlichkeit gewertet worden und deswegen mit Geld bestraft worden. Die Aufregung ist, glaube ich, deswegen so groß, weil es eben Ribéry war. Und da muss ich auch wieder sagen, unerheblich, ob es Ribéry war oder ein anderer für die Situation, für die Bewertung der Situation.
Ja, aber die Diskussion geht ja nicht unbedingt, die Diskussion dreht sich jetzt nicht unbedingt nur darum, wie der Schiedsrichter die Situation bewertet hat, sondern es geht einfach um das Auftreten von Ribéry als Spieler.
Ja.
Deshalb gibt es ja auch eine Diskussion. Also,
aber es war doch oft, also selbst in den Spielberichten hieß es doch Ribéry, der eigentlich gar nicht mehr auf dem Platz hätte sein dürfen oder so.
Und damit stimme ich nicht mal überein unbedingt. Also für mich geht es auch eher darum, weißt du kannst auch im Spiel eine Aktion zeigen, die keine rote Karte oder irgendwas nach sich zieht, aber trotzdem irgendwie deinem Image nicht unbedingt so gut tut. Jetzt muss ich der Fußballspieler an sich, der Profifußballer, der, keine Ahnung, seine 8 Millionen im Jahr verdient, natürlich nicht unbedingt so ums Image kümmern, aber Ribéry ist es einfach jetzt so ein Gesamtbild, was sich hier ergibt. Weißt du, jetzt war das ja nicht unbedingt eine Aktion, wo man eine rote Karte sehen muss, hat aber auch schon natürlich einige Aktionen gehabt, wo er hätte eigentlich eine rote Karte sehen müssen und hat sie nicht gesehen, weil der Schiedsrichter die Situation nicht richtig wahrnehmen konnte oder vielleicht falsch eingeschätzt hat. Einfach, das Problem ist hier, dass das Ribéry ist jetzt aktuell für zwei Sachen bekannt. Gute Außenbahn-Dribblings und Durchbrüche und irgendwelche rüpelhaften Aktionen. Ich weiß nicht, ob er das überhaupt möchte oder ich, also das ist einfach, deshalb, ich finde es ein bisschen zum Kopfschütteln, dass wir mittlerweile, dass Ribéry immer wieder in den Fokus gerät durch solche Sachen. Natürlich hat er dann auch wiederum die Aktion vorm 1-0, die klasse ist und gerade jetzt, nachdem er jetzt, oder jetzt gerade ist er ja wieder fit und zeigt wieder, was er kann, ist wieder auf dem Form hoch. Das ist ganz stark, aber es ist trotzdem, bei Ribéry zieht sich seit langem durch, dass er immer so an der Grenze zur roten Karte schwimmt und mal eine Aktion zeigt, die womöglich eine rote Karte war oder auch nicht. Es ist einfach, weiß nicht, was ihn so richtig antreibt. Ich weiß nicht, ob er das einfach sich nicht kontrollieren kann, ob es Überheblichkeit ist, aber irgendwas stimmt nicht so ganz.
Ja, da widerspreche ich dir auch gar nicht. Also ich habe schon zu Beginn der Saison, DFB-Pokal, glaube ich, erste Runde war das oder so, mir auch schon wieder gedacht, eigentlich wird es so viel Spaß machen, ihm zuzuschauen, aber eigentlich kann ich ja auch gar keinen Spaß mehr daran haben, ihm zuzuschauen, weil ich halt weiß, dass ich immer wieder solche Aktionen leiste, die ich nicht toll finde. Und das ist so ein bisschen das Dilemma bei Franck Ribéry. Das war der Vorcheck mit Christopher Ramm von mirsanrot.de. Auf Twitter ist er @ramc. Danke dir und schöne Grüße an die Waden.
Danke.
Und mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter @cc_Eckner. Danke dir.
Danke euch.
Alle Episoden hört ihr auf www.checkpot.fm oder mit eurem Podcatcher. Der Twitter-Handle ist @check_pots, die Facebook-Seite www.facebook.de/der-vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer auf Twitter @fetzi6. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst ruhig auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.